Ja, guten Morgen. Grüße Sie auch zum Thema das beste Gebet aller Zeiten. Vielleicht ein bisschen Hyperbole, aber nicht wirklich. Wahrscheinlich hat der ein oder andere schon eine Vermutung. Wenn ihr eine Vermutung habt, habt ihr sie wahrscheinlich richtig. Wenn nicht, dieses Gebet ist wahrscheinlich das meistgesprochene Gebet überhaupt. Und es ist interessant, ich habe mal so ein altes Schriftstück aus der Gemeinde gelesen. Also es stammt sogar noch aus der Zeit, als es Apostel gab. Es ist wahrscheinlich sogar älter als das Buch der Offenbarung. Aber es gehört nicht zur Bibel, weil es nicht von den Aposteln ist oder ihren Mitarbeitern. Und dort wird den Christen unter anderem auch gesagt, es gibt ein bestimmtes Gebet, das solltet ihr dreimal am Tag beten. Und dann wird dieses Gebet genannt. Das schreibe ich euch natürlich nicht vor, aber ich kann euch sagen, auch aus Erfahrung, es lohnt sich, dieses Gebet zu beten. Es stammt aus der Bibel, also ich werde euch nicht ein selbst erfundenes Gebet jetzt vorlegen. Es stammt aus der Bibel und es ist der eine Bibeltext, den die meisten Gläubigen auswendig kennen, selbst wenn sie sonst nie die Bibel lesen. Genau, und jemand sagt schon ja, also weiß schon, worum es geht. Karl der Große, interessanterweise, der hat für sein Reich verfügt, dass niemand Taufpate werden darf, der nicht dieses Gebet frei aufsagen kann. Trennung Kirche und Staat, das Thema ist ja nicht heute. Und in vielen Gemeinden wird es tatsächlich bis heute jeden Sonntag gebetet. Es wurde uns von unserem Herrn Jesus gegeben und deshalb wage ich es auch, es das beste Gebet aller Zeiten zu nennen. Sonst würde ich das nicht sagen. Es kommt von unserem Herrn und es ist tatsächlich das Vater unser. In der Bibel finden wir zwei Versionen. Die eine Version, die kürzere, das ist in Lukas 11, nämlich in dem Abschnitt, vor dem Abschnitt, den Jonathan vorgelesen hat. Da ist die kürzere Version und die längere und die bekannte Version, die finden wir in Matthäus 6. Auf diese längere Version, da nahm auch dieses alte Schriftstück, die Dache wird es übrigens genannt, Bezug. Das ist eigentlich die bekannte Version, die die meisten beten. Ja, die Wortwahl des Vaterunsers, dieses Gebets, ist eigentlich recht einfach, recht schlicht. Also es lässt sich sehr leicht auswendig lernen. Und doch steckt eine Tiefe in dem Gebet, die zumindest mich immer wieder neu trifft. Also es wird mir nie zu viel oder zu langweilig, dieses Gebet zu beten. Wie oft ich auch darüber nachdenke oder es selber bete. Vielleicht geht es ja nur mir so, man sollte ja nicht von sich auf andere schließen. Aber das Vaterunser ist tatsächlich das Gebet, dass mein Herz, wenn es aufgewühlt ist, am besten auch zur Ruhe bringt, wo wieder meine Sinne, meine Prioritäten wieder neu ausgerichtet auf das werden, worauf es ankommt oder auf den es ankommt, um besser gesagt, wenn mir selbst die Worte fehlen. Das Vaterunser, es umfasst 7 Bitten. Und in dieser Predigt und eben auch in einer kommenden, so der Herr will und wir leben, möchte ich diese 7 Bitten und das Gebet als Ganzes etwas näher unter die Lupe nehmen und vor allem auf unser persönliches Leben anwenden. Was sagen wir damit für uns selbst, wenn wir dieses Gebet sprechen? Leider sprechen es ja viele einfach nur dahin, ohne sich darüber Gedanken zu machen, zu wem sie sprechen und worum sie eigentlich bitten. Das wollen wir nicht tun. Bei der Betrachtung dieses Gebets werde ich auch die Fassung verwenden jetzt, die allgemein bekannt ist. Sie weichen ja sowieso nicht die Formulierungen groß voneinander ab, aber das heißt, ich verwende jetzt nicht eine spezifische Übersetzung, sondern betrachte die Fassung, die wir auch beten, wenn wir das Vaterunser beten, zum Beispiel an Beerdigungen machen wir das ja oft. Und das ist auch die Variante, die wir am meisten aus den Schlachter- und Lutherbibeln auch kennen. Und jetzt kommen wir zum Vaterunser. Ich möchte euch jetzt diesen Text nicht einfach so vorlesen, weil es ist ja ein Gebet, sondern ich möchte euch tatsächlich bitten, wem es möglich ist und wer will, sich zu erheben und mit mir auch dieses Gebet zu sprechen. Das Vaterunser, und ich fange wirklich mit dieser älteren Variante an, also Vaterunser. Also wer kann und will, bete mit mir jetzt zum Einstieg in die Botschaft, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank. Könnt euch wieder setzen. In diesem Gebet, diesem so oft gebeteten Gebet, sehen wir, wie gesagt, 7 Bitten. Und wir haben es ja soeben gebetet, 3 Bitten, die ersten 3 Bitten. Wen betreffen sie eigentlich? Haben wir darüber nachgedacht, während wir es beten? Oder es bewusst gebetet? Sie betreffen nicht uns selbst. Sie richten sich auf Gott aus, die ersten 3 Bitten. Und die nächsten 4 Bitten, die betreffen dann unser eigenes Leben, aber interessanterweise, sie führen auch wieder zu Gott zurück. Von diesen 7 Bitten, wie viele dieser Bitten betreffen eigentlich den Alltag, die Praxis, das Leibliche, um es mal so zu sagen? Eigentlich nur eine Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann geht es wieder um geistliche Dinge. Also da sehen wir schon, worauf unser Herr den Schwerpunkt legt, auf Gott und das Leben in ihm. Das heißt nicht, dass wir nicht für persönliche Dinge bitten dürfen, aber um das Wohl unserer Seele willen ist es einfach gut und richtig, wenn wir unsere Herzen auf den ausrichten, der unser Leben auch bestimmt. Ja, was sind die 7 Bitten? Ich wiederhole sie noch einmal. Erstens, Gottes Name soll geheiligt werden. Damit fängt es an. Zweitens, sein Reich soll kommen. Drittens, sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Viertens, er möge uns unser tägliches Brot geben. Fünftens, er möge uns unsere Schuld vergeben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sechstens, er möge uns nicht in Versuchung führen. Und siebtens, er möge uns von dem Bösen erlösen. Heute wollen wir eigentlich nur die eröffnete Anrede, unser Vater im Himmel, betrachten und die ersten 3 Bitten, die sich auf Gott ausrichten. Und wie gesagt, so der Herr will, und wir leben in einer späteren Botschaft, irgendwann dieses Jahr wollen wir dann die 4 letzten Bitten anschauen vom Vater unser. Ja, es beginnt mit unser Vater oder Vater unser im Himmel. Gott ist Vater. Wir sprechen ihn tatsächlich als unseren Vater an. Wir sagen nicht Eure Majestät, auch wenn er die höchste Majestät ist, die alles bestimmt. Nein, wir dürfen ihn als Vater ansprechen. Und der Apostel Paulus, er sagte in Epheser 3, auch in einem Gebet, interessanterweise, in einem Gebet um die Fülle Gottes, da drückt das auch so aus, dass jede Vaterschaft und jede Familie, ob im Himmel oder auf Erden, egal wo, stammt von Gott ab. Das Ideal eines Vaters sollte Gott sein. Also werdet Nachahmer Gottes, sagt ja Paulus allen Christen, aber Väter können sich das nochmal hinter die Ohren schreiben, werdet Nachahmer Gottes, wie er Vater ist. Das ist das richtige Bild. Das bedeutet nicht, aber ich denke, das ist uns klar, aber es bedeutet nicht, dass Gott ein Mann ist. Gott ist Geist, er ist geschlechtslos, er lässt sich nicht mit menschlichen Begriffen eigentlich beschreiben. Mann und Frau zusammen tragen das Bild Gottes. Also es sind nicht die Männer die Bildgottesträger und die Frauen die Männerträger oder so. Nein, das Bild Gottes wird vollkommen durch Mann und Frau dargestellt und es würde fehlen ohne Frauen. Aber für uns begrenzte Geschöpfe ist die beste Bezeichnung, was es am besten trifft, wenn wir Gott Vater nennen. Das ist die gesunde Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wir nennen ihn nicht Mutter, wir nennen ihn auch nicht Älter oder Ältende oder wie man das heutzutage sagt. Gott ist Vater. Und hier, aus seelsorgerlicher Sicht, müssen wir vielleicht etwas Wichtiges feststellen. Es hat einen guten Grund, warum in der Popkultur es so viele Lieder und Bücher und Gedichte und Texte über beladene Vater- und Sohnbeziehungen gibt. Also ich selbst habe einen wunderbaren Vater. Ich habe nichts zu klagen. Aber ich weiß von anderen, die leiden unter ihren Beziehungen oder haben darunter gelitten. Wenn dein Vater ein Schläger war zum Beispiel oder einer, der dich immer beschimpft und runtergezogen hat, dann ist vielleicht das Bild, sich Gott als Vater vorzustellen, schwieriger. Vielleicht sogar, habe ich schon gehört, widerstrebend. Ich kann da nicht mitreden, aber ich glaube es. Hier müssen wir uns bewusst machen, dass Gott die höchste Realität ist, nicht der irdische Vater. Der irdische Vater müsste Gottes Nachahmer sein, ja. Aber wenn Gott sich Vater nennt, heißt das nicht, dass er wie all die Väter hier auf Erden ist. Er ist nicht aufbrausend, er ist kein Schläger, er ist nicht unzurechnungsfähig oder was auch immer. Er ist besser. Er ist das Muster, um es mal so zu sagen, nicht die Väter hier auf Erden. Gott ist Liebe und das bestimmt seine Vaterschaft. Gott ist Liebe. Seine Vaterschaft ist eine Vaterschaft der Liebe. Er ist ein Fels, Schutz und Schirm und eine feste Burg für alle, die Zuflucht bei ihm suchen, sagen ja die Psalmen. Er ist ein Vater, der seine Kinder eben nicht verstößt, wenn sie zu ihm kommen und ihn suchen. Es ist sehr interessant und es bewegt mich immer wieder auch, wie unser Herr Jesus Gott schildert in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das sagt er, dieses Gleichnis bringt er in eine sehr patriarchalisch orientierten Gesellschaft, in eine sehr strikten Gesellschaft auch, je nachdem. Und dort sagt er den Juden, wie ist Gott eigentlich? Und er erzählt ihnen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder man könnte eigentlich sagen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Ich denke, es geht nicht mal so sehr in erster Linie um den Sohn, sondern um den Vater in diesem Gleichnis. Jesus sagt uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass Gott die Art vom Vater ist, die seinem in die Irre gegangenen Kind entgegenrennt, es umarmt und küsst, wenn es reumütig zu ihm zurückkehrt. Das Bild, das Jesus eben damals vom Vater des verlorenen Sohnes gezeichnet hat, ist bemerkenswert. Das passt nicht zu einem stolzen Mann in einer Kultur, wo der Mann auch alles sagen hat. Sein Sohn hat ihn entehrt, er hat das ganze Vermögen verprasst. Ich meine, es ist ja schon eine Frechheit zu sagen, Vater, jetzt bezahl mir meinen Teil aus und tschüss. Er verprasst es und er kehrt wieder zurück, allerdings in Demut und mit Reue. Und was tut dann der Vater, wie schildert der Herr Jesus, wie reagiert dieser Vater? Also erstens, der Vater sieht seinen Sohn von Ferne kommen. Allein in dieser Formulierung steckt schon eine bemerkenswerte Wahrheit. Was bedeutet das, wenn der Vater seinen Sohn von Ferne kommen sieht? An irgendeinem x-beliebigen Tag der Woche? Ist ja nicht so, dass der Sohn vorher eine SMS geschickt hat in diesem Gleichnis. Er hat jeden Tag auf seinen Sohn gewartet. Er hat Ausschau nach ihm gehalten, ob doch dieser Verlorene wieder zu ihm zurückkehrt. Und als er kam und er sah ihn von Ferne kommen, wie reagierte der Vater dann? Ich kann euch sagen, wozu ich in meinem Fleisch neige. Ich hoffe nicht, dass ich das jemals tun würde. Aha, jetzt kommt er angekrochen. Guck mal die Lumpen, die er da trägt. So, ich gehe schnell wieder ins Haus zurück, setze mich auf meinen Lieblingssessel und warte, bis er mir die Hand küsst. Und dann werde ich ihm mal sagen, wo der Hammer hängt. Nein, er geht ihm entgegen und er eilt ihn sogar entgegen. Er geht so schnell wie möglich seinem verlorenen Sohn entgegen. Damals, also der Herr Jesus hat ja dieses Gleichnis jetzt nicht im 21. Jahrhundert erzählt, sondern damals im 1. Jahrhundert. Wie waren da die Männer gekleidet? Was haben sie getragen? Lange Gewänder. Was also musste der Vater tun, wenn er seinem Sohn entgegeneilt? Hochziehen und loslaufen. Das ist eine Selbstverdemütigung. Da war er nicht dieser stolze Patriarch, der über allem steht, sondern er war der liebende Vater, dem es egal ist, was die anderen denken. Er hat seinen Sohn gesehen, er hat seine Reue wahrscheinlich gesehen und er ist ihm entgegengeeilt. So beschreibt unser Herr Jesus Gott, den Vater im Himmel. Das ist das Bild, das wir von unserem Vater haben sollen und nicht den irgendeines launischen, nachtragenden Despoten und Tyrannen. Wie unser Herr Jesus ja sagt, und das hat der Jonathan ja vorgelesen, ich zitiere die Parallelstelle in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, sagt Jesus zu uns Menschen, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht. Und es ist ja so, ich kann sehr schlecht gelaunt sein, aber wenn mein Kind mich um etwas bittet, auch in meiner schlechten Laune, komme ich nicht auf die Idee, ihm etwas Schlechtes zu geben, nur weil ich schlecht gelaunt bin. Und Gott ist eben nicht so. Wie viel mehr, sagt dann der Herr Jesus, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten, weil er gut ist. Unser Vater im Himmel ist gut. Wir sprechen ihn als Vater, als unseren guten Vater an. Ja, mit dieser Realität vor Augen sollen wir uns nahen, sagt also unser Herr Jesus im Vater unser gleich als erstes. Wir dürfen ein Vertrauensverhältnis zum Schöpfer des Universums aufbauen. Und so wie man vor einem wirklich liebenden Vater seine Gefühle, seine Nöte und seine Ängste nicht verbergen muss, so dürfen wir auch Gott unverblümt sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Das sehen wir zum Beispiel in den Psalmen. Die hatten das richtige Verhältnis zu ihrem Vater im Himmel. Also wenn man da liest, sie waren wirklich ehrlich, die Psalmisten, wenn sie im Loch oder im Tal steckten und haben sich nicht hinter frommen Floskeln versteckt, sondern rufen aus, schläfst du? Steh auf, ich brauche dich. Aber, lieber Vater, sagt ja Paulus, so dürfen wir unseren Herrn nennen. Was ich auch interessant finde, wie unser Herr Jesus das Gleichnis seinen Jüngern beibringt, er sagt, sprecht unser Vater. Das heißt nicht, dass wir ihn nicht mein Vater nennen dürfen. Er ist ja mein Vater für jeden persönlich, der an ihn glaubt. Aber er ist eben auch unser Vater. Er ist der Vater vieler. Seine Familie ist groß. Wir gehören zu einer großen Familie. Seine Liebe reicht weit, wenn ich es wohl so sagen darf, seine Liebe reicht sogar so weit, dass es sogar dich erreicht, sogar mich. Und als Christen sind wir Glieder an einem Leib. Wir sind nicht alleine der ganze Leib. In unserem Stolz könnten wir vielleicht dazu neigen, so zu handeln, wenn wir nicht aufpassen, so zu leben, als sei ich das Maß aller Dinge. Mein Vater, ich und Jesus und sonst niemand. Nein, unser Vater im Himmel ist der Vater vieler. Und wenn wir beten, das sehen wir in Hebräer 12, da kommen wir zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Und was heißt es da? Da wird ja eine Menge aufgezählt, es hört ja nicht damit auf. Nämlich zu Myriaden von Engeln, zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Gott selbst eben. Unser Vater ist ein Vater vieler. Wir sind niemals allein, selbst wenn wir uns so fühlen. Wir sind Teil von etwas, das eigentlich viel größer ist als wir. Aber dieses Größere, mit dem wir verbunden sind, ist zumindest in ihrer Vollkommenheit im Himmel. Unser Vater ist im Himmel. Zu ihm im Himmel beten wir. Und das sehen wir leider auch im Alltag, in der Praxis. Hier auf Erden kann unsere Beziehung zu anderen Geschwistern im Glauben, also zu solchen, die genauso von Herzen Vater unser beten wie wir selbst, es kann leider doch betrübt werden und manchmal sogar zerstört. Es kommt sogar sehr oft vor, dass Gläubige andere Gläubige gar nicht als ihre Brüder und Schwestern akzeptieren, weil sie anders denken, anders reden oder anders sind als sie. Und wir können unseren liebenden Vater nicht sehen. Wir sind so begrenzt, wir müssen glauben, dass er ist und die belohnt, die ihn suchen. Und wir alle suchen ihn. aber wir bleiben doch alle in unserer ganzen Art, in allem, was wir können, sind und haben, begrenzt. Wir sehen die Herrlichkeit, wir sehen die Belohnung, wir sehen das Himmlische nicht immer sofort. Wir müssen glauben, wir sprechen zu einem Vater im Himmel, der jetzt mit seiner ganzen Herrlichkeit und auch mit seiner ganzen Familie, um es so zu sagen, nicht immer vollkommen sichtbar oder ersichtlich ist. Das heißt nicht, dass das volle Leben, das Jesus den Seinen versprochen hat, in Johannes 10, das heißt nicht, dass es erst im Himmel anfängt. Jesus sagte, ich bin gekommen und ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Und oft denken wir Christen teilweise unbewusst so, okay, das volle Leben, die Fülle, das fängt dann im Himmel an. Das Leben hier ist ein Tränental. Und ja, das stimmt. Also ich werde jetzt nicht so tun, als ob es nicht so wäre. Aber dann fügen wir vielleicht hinzu, vielleicht unbewusst, vielleicht bewusster. Hier in diesem Tränental, da plagt uns Gott, da straft er uns, da mutet er uns ein Ärgernis nach dem anderen zu. Aber wenn wir dann im Himmel sind, dann ist endlich dieses Geschlage vorbei. Aber das stimmt in dieser Hinsicht eben nicht. Die alte Lutherbibel übersetzt in Philipper 3 die Aussage, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, sehr interessant. Er schreibt es so, unser Wandel ist im Himmel. Und das stimmt auch mit dem überein, was Paulus zum Beispiel in Epheser 1, 2 und 3 sagt. Wir sind ja jetzt schon durch den Glauben an Jesus in den Himmel versetzt. Dort ist unser Bürgertum, unsere Stadt, unsere Familie, unser Vater, dort ist alles in Vollkommenheit. Und dort sind eben auch wir, unserer Stellung nach. Unser Leben ist bereits himmlisch und ewig und voll, auch wenn wir es nicht immer sehen oder uns nicht dementsprechend verhalten. Unser Vater ist himmlisch und deshalb sind wir als seine Kinder auch himmlisch, wenn wir uns mit ihm verbinden im Glauben. Wenn wir in echter Gemeinschaft mit Gott leben, und das will er will ja diese Beziehung zu uns, dann erleben wir sogar schon auf Erden, um es mal so zu sagen, den Himmel sogar im dunkelsten Tal. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche emotionalen Höheflüge. Ich meine, unsere Emotionen sind mal so, je nachdem, wie wir aufstehen. Manchmal hängt es auch an der Ernährung und chemische Zusammensetzungen. Nein, das war jetzt nicht humoristisch gemeint, es ist wirklich so, wir sind körperlich, wir fühlen uns nicht immer so, wie es sein sollte. Aber, und jemand hat es einmal so schön erklärt, aber wenn wir dann im Himmel mal sein werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir aber auch die Realität so sehen, wie sie ist. Dann werden wir sehen, dass unser Leben hier auf unser Leben hier auf Erden wirklich das Leben des Himmels war. Weil in allem war Gott bei, mit und in uns. Und alles, was er zugelassen hat oder selber bewirkt, war dazu da, dass es uns ihm näher und dem Himmel näher bringt, dass wir auf dem rechten Kurs bleiben und nicht abweichen, stolpern und so weiter und so fort. Und plötzlich sehen wir, es war wirklich alles schon Himmel. Trotz aller Begrenztheit, trotz aller dunklen Täler, trotz allem, unter dem wir jetzt noch leiden. Gott ist wirklich unser Vater. Unser Vater ist im Himmel und wir sind Kinder des Himmels. Kommen wir zur ersten Bitte. Zu unserem Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Damit hat die erste Bitte des Vater unseres Gott selbst erst einmal zum Mittelpunkt, beziehungsweise sein heiliger Name, sein Ich bin, der ich bin. Warum? Denn das Beste, das Gott uns geben kann, ist er selbst. Ist eigentlich auch logisch. Wer oder was ist das Allerhöchste? Ist eine sehr rhetorische Frage. Gott. Was ist also das Allerbeste und Allerhöchste, was Gott uns geben kann? Er selbst. Er ist was? Das Leben. Er ist Liebe. Er ist Frieden. Er ist Güte. Er ist Wahrheit. Er ist jede Vollkommenheit. Darum beten wir, geheiligt werde dein Name, geheiligt werde deine Vollkommenheit, dein Wesen, deine Güte, alles, was Gott ist. Er soll in unserer Mitte groß werden und vor allem in unserem eigenen Herzen, in unserem Denken, in unserem ganzen Leben. Das ist ja auch das erste Gebot. Er ist der Heilige. Ja, und natürlich ist sein Name nicht darauf angewiesen, dass es noch mehr geheiligt wird. Gott wartet nicht darauf, noch mehr Heiligkeit zu bekommen. Er ist, der er ist. Aber seine Heiligkeit, die Heiligkeit seines Namens, soll auch uns berühren und jeden Ort, wo sein Name angerufen wird. Darum bitten wir im Grunde genommen. Wir bitten darum, dass, ja Herr, hier bin ich und bete ich. Da sollst du auch sein oder da sollst du auch ausstrahlen. Sein heiliger Name, sein Ich Bin, soll alles bestimmen. Er ist der Schöpfer, er ist die Ursache alles Seins, wo also der ewige Ich Bin geheiligt wird, wo er die Priorität, wo sein Name die Priorität bekommt. Dort leben Geschöpf und Schöpfung auf. Dort findet alles, was ist, seine wahre Erfüllung und Bestimmung. Du weißt nicht, was Gott für dein Leben will. Du verstehst nicht, warum er gewisse Dinge zulässt, vielleicht sogar selber bewirkt. Sage ich auch mir selbst. Dann bete doch erst einmal von ganzem Herzen, geheiligt werde dein Name. Ein Evangelist pflegt zu sagen, und ich finde es interessant, dass er das als Evangelist sagt, unverblümt, er sagt immer wieder, in deinem Leben geht es nicht um dich. In deinem Leben geht es nicht um dich. Und das ist auch sehr befreiend, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken. Mein Ich, ich rede jetzt nur von mir, ihr könnt euch selbst einsetzen, mein Ich ist klein, es ist armselig, es irrt sich ständig, hat nie eine Ahnung von irgendetwas. Mit meinem Ego könnte ich meinem Leben nie bis ans Ende Sinn geben. Ich wäre todunglücklich, wenn mein Ich mein Lebensziel wäre. Weil ich ja ständig an mir selbst scheitere. Nein, es geht um Gott und er ist so viel größer als alles. Er ist recht als unser Ich. Und er ist es, der unser Leben aufregend und spannend macht. Und wenn sein Name in unserem Leben geheiligt wird, das heißt also auch, die zweite Bitte, wenn wir zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird, um es mal so zu sagen, unser wahres Ich aufleben oder die Erfüllung bekommen, die es wirklich braucht. Denn dann sind wir auf den ausgerichtet, der niemals scheitert. Wir finden unsere Bestimmung, wir finden unsere Erfüllung, wir finden das, wozu wir geschaffen worden sind. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das heißt ja auch nicht, dass immer alles glatt läuft oder eben, dass wir immer uns toll fühlen. Aber geheiligt werde dein Name, macht uns frei von uns selbst und lenkt unseren Blick auf den es wirklich ankommt, der alle Zeiten und alle Möglichkeiten und alle was wäre, wenn's im Blick hat. Und der dein Leben mit ewigem Leben überfließen lassen kann und will. Darauf aufbauend die zweite Bitte, dein Reich komme. Wo Gottes Name geheiligt wird, da soll eben auch oder wird auch sein Reich kommen. Nun gut, nun wissen wir aus unserem eigenen Leben, wir wissen es aus der Geschichte, aus der Realität, dass wir dieses Reich, dieses göttliche Reich hier auf Erden, bis unser Herr wiederkommt, nie in Vollkommenheit sehen werden. Selbst in den besten Gemeinden, selbst in den christlichsten Ländern, es bleibt doch die Geißel der Sünde. Auch in unserem eigenen Leben, wie wir uns auch bemühen. Und so blicken wir mit dieser Bitte einerseits voraus, wenn wir sagen, dein Reich komme, sagen wir, Maranatha, unser Herr, komm. Komm, bring dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens in Vollkommenheit. Trete die Herrschaft an, bringe alles, was gut ist und mache gerade, was jetzt krumm ist. Aber andererseits soll diese Bitte auch, wie ich meine, in unser eigenes Herz hineinsprechen. Denn Paulus ernennt uns Gläubige ja ganz persönlich Tempel des Heiligen Geistes. Interessanterweise in den beiden Korintherbriefen nennt er einmal die Gemeinde als Körperschaft ein Tempel des Geistes, aber auch jeder einzelne Gläubige ganz spezifisch und persönlich mit ihren Körpern Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind also wirklich in unserem Leib mit dem Himmel verbunden. Wir sind wandelnde Wohnstätten Gottes oder sollten sein. Wo also durch uns Gottes Geist ausstrahlt, da strahlt auch sein Reich. Mit dem Vater unser bitten wir also, wenn wir es ernst meinen und nicht einfach so dahersagen, dass in unserem Leben Gottes Reich sichtbar wird oder die Kraft und das Licht seines Reiches. Denn was ist Gottes Reich? Das sagt Paulus in Römer 14, Vers 17. Was ist Gottes Reich? Es ist nicht etwas Irdisches, es ist nicht Essen und Trinken, sondern was ist es? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn ihr wissen wollt, wo Gottes Reich ist oder auch wo Gottes Wille ist in eurem Leben, überlegt euch, wo ist der Friede Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Freude in meinem Leben, bei dem, was ich tue. Wenn ich also nur die ganze Zeit am Grummeln bin, wenn der Friede mich nicht bestimmt und wenn ich keine Freude habe, das ist nicht Gottes Reich. Aber darum bitten wir. Wir bitten darum, denn je mehr uns das Wesen des Reiches Gottes im Heiligen Geist bestimmt, desto besser ist das natürlich auch für uns. Denn wer würde widersprechen wollen, dass Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist nicht gut sind für uns selbst? Nein, es ist ja auch gut für uns und auch für die Menschen um uns herum. Wenn das Reich Gottes in unser Leben kommt, nämlich durch das Licht des Heiligen Geistes, durch das Feuer der göttlichen Liebe, dann geht diese Flamme im Normalfall auch weiter. Sie springt über, sie bleibt nicht für sich. Allein können wir ja nicht viel ausrichten. Zum Glück ist ja unser Vater ein Vater vieler, aber wir allein auf uns alleine gestellt, wir sind nur ein kleines Licht. Aber an diesem kleinen Licht wird noch ein Licht entzündet und noch eins und noch eins und noch eins. Ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht, aber ich glaube in einer Gebetsstunde. Wie in einem dunklen Raum, eine kleine Kerze ist nur angezündet. Die erhält den Raum nicht wirklich. Aber an dieser Kerze wird eine weitere angezündet und noch eine und noch eine und noch eine. Und plötzlich ist dieser dunkle Raum in einem Lichtermeer gebadet. Und so ist es, wenn wir beten, dein Reich komme und wenn wir dementsprechend auch leben wollen, wenn wir es meinen, durch Gottes Gnade geht dann dieses Licht auch weiter. Das ist etwas, was mich auch sehr bewegt. Ich hoffe, ich schweife jetzt nicht so sehr ab zeitlich. Das ist die Uhrzeit. Wenn wir in die Geschichte hineinblicken oder zurückblicken und auch die Zeit heute anschauen, wir sehen, dass die Gesellschaft gottloser wird. Und was wird die Welt auch? Sie wird tatsächlich auch dunkler. Ehrlich gesagt, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich in jüngeren Jahren auch eher manchmal verächtlich getan über christliche Rituale oder Traditionen und so weiter. Aber jetzt, wo alles zerstört wird, was bleibt übrig? Wodurch wird es ersetzt? Aber da, wo Christen in all ihrer Schwachheit doch dieses Licht aufrichten, wo doch noch gewisse christliche Werte oder Verhaltensweisen aufrechterhalten bleiben, wo jeder es wenigstens versucht, um es mal so zu sagen, da leuchtet das Licht tatsächlich stärker als da, wo es eben nicht gemacht wird. Darum ist dieses Gebet, denke ich, heute wieder wichtiger und aktueller denn je und dass wir umso mehr leuchten, wie Paulus sagen, in diesem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Vater im Himmel, dein Reich komme, gerade auch in meinem Leben. Die dritte Bitte, sie ist sozusagen die Zusammenfassung der beiden vorhergehenden. Denn in der dritten Bitte sagen wir dann, wie ein Amen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eine Frau, die sehr fromm war, die sagte ehrlich, dies sei die schwerste Bitte für sie. Und ich glaube, das hat sie nicht gesagt, weil sie so schlimm ist, sondern weil sie so sehr erkannt hat, was das bedeutet. Denn wenn wir begreifen, was die Bitte bedeutet, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wirklich bedeutet, auch für unser Leben, dann ist das für unsere kleinen Egos, die eben leider oft viel zu groß sind, wirklich das Schwierigste. In einem allgemeinen Sinn fällt es uns Christen ja nicht schwer zu sagen, ja, ja, Gottes Wille ist gut, er soll im Himmel und auf Erden geschehen. Das ist gut. Und darum beten wir auch, Maranatha, unser Herr, komm. Damit wirklich endlich Himmel und Erde ganz und gar und vollkommen unter der Herrschaft Gottes sichtbar vereint sind. Er herrscht ja schon. Alles hat er in seiner Hand. Aber wenn wir darum beten und dabei mit unseren Worten Himmel und Erde abdecken, wen decken wir damit dann auch ab? Uns selbst. Unser Leben ganz persönlich. Auch in unserem Leben soll Gottes Wille erfüllt werden, wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane sagte. Und das sagt er vor allem als Vorbild für uns. Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ich, der René, oder auch der Jonathan, der Nati, die Wanda und alle anderen, wir können ganz genaue Vorstellungen davon haben, was meine Berufung sein soll, was mir entspricht, was gut wäre, womit ich Gott am besten dienen könnte, was am nützlichsten wäre, unter welchen finanziellen Bedingungen ich auch wirklich frei wäre, dem Herrn zu dienen, oder unter welchen gesundheitlichen Bedingungen ich auch wirklich ein Licht sein könnte und so weiter und so fort. Aber wenn ich bete, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann bete ich damit auch, dass in meinem Leben nicht meine Vorstellungen, sondern Gottes Plan verwirklicht werden soll. Und das kann wehtun, wenn ich anfange zu merken, dass meine Steckenpferde, meine Ideen oder meine Wünsche nicht immer damit übereinstimmen, wie Gott führt, welche Türen er öffnet und schließt, welche Menschen er mir auf den Weg stellt und welche nicht, wie lange oder wie kurz er meine Lebenszeit bemisst, welche Krankheiten und welche anderen Nöte er mir zumutet und so weiter und so fort. Und doch ist genau das wieder das Befreiende im Leben eines Christen. Wenn wir unseren liebenden Vater im Himmel aufrichtig darum bitten, dass sein Wille geschehen soll, dass sein Reich kommen soll und dass sein Name geheiligt werden soll, dann können wir auch in dem Wissen ruhen, dass unser Leben genauso läuft, wie Gottes will, und dass es nicht aus dem Ruder läuft, selbst wenn wir es so empfinden. Natürlich machen wir Fehler. Aber er nicht. Natürlich stolpern wir, aber er nicht. Natürlich sündigen wir, aber er nicht. Natürlich müssen wir wieder aufstehen und Buße tun, aber er nicht. Natürlich müssen wir uns ändern, aber er nicht. Und darum und in diesem Sinne gebraucht der unveränderliche, ewige, allwissende, allgegenwärtige und allmächtige Gott. Er gebraucht alles zu unserem Besten oder dass es zu unserem Guten mitwirkt, wie es in einer Übersetzung heißt, wenn wir ihn lieben und um seinen Willen bitten. Wir können sogar ehrlich sagen, Vater im Himmel, es fällt mir schwer, aber dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und in meinem Leben, denn dein Wille ist gut. Und dann, wenn wir das von Herzen beten, auch wenn wir gar nichts sehen, dann verpassen wir auch nicht unsere Bestimmung, unser volles Leben, unsere Berufung, unsere Erfüllung und so weiter und so fort oder was auch immer uns Sorgen und Nöten bereitet. Selbst wenn uns die Umstände in Wüsten und in Durchstrecken zwängen und drängen, von denen wir dann sagen, die Tage, sie gefallen mir nicht. Wir können trotzdem getrost und zuversichtlich sein, dass Gott dennoch alles in seiner Hand hält, auch wenn wir mit dem Psalmisten sagen müssten, Psalm 88, Vers 19, mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. Wer den allmächtigen Gott, und damit möchte ich zum Schluss kommen, wer den allmächtigen Gott wirklich um seinen Willen bittet, in seinem eigenen Leben, der muss keine Panik mehr haben. Keine Angst vor dem, was kommt. Denn Johannes, er schreibt ja in 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn uns der Herr Jesus selbst beibringt, dieses Gebet zu beten und um den Willen unseres Vaters im Himmel zu bitten, dann ist das auch sein Wille. Und dann ist das wirklich das Beste für uns und ein Gebet, das er auch erhören wird. Ich möchte sagen, und ich sage es mir, ich sage es euch allen, dein Leben ist nicht den Launen der Natur, des Zufalls oder irgendeines Karma in Anführungszeichen unterworfen, wenn du es unter Gottes Willen stellst. Nein, dein Leben jetzt, so wie es jetzt ist, wenn du deinem Herrn nachfolgen willst, ist das, was er für dich gedacht hat, was dir jetzt mehr Herrlichkeit im Himmel verschaffen kann, wenn du es aus Gottes Hand annimmst. Mag sein, dass nicht alles so läuft und geht, wie du dir das vorstellst. Aber wenn du weiterhin um Gottes Willen bittest und es auch erfüllen wirst, nach bestem Wissen und Gewissen und soweit du es erkennst, dann bist du auf dem besten Weg für dich und für das Heil deiner Seele und nicht auf dem schlimmstmöglichen Weg. Dein Vater im Himmel führt dich nicht in eine Falle. Das wäre dann eigentlich der zweite Teil, wo es um die Bitte für uns nicht in Versuchung geht, die ja für manche ein bisschen schwierig ist. Dein Vater im Himmel ist gut. Dein Vater im Himmel ist treu und sein Wille ist gut. Ja, das ist leichter gesagt, als immer in die Praxis umgesetzt. Ich weiß, auf der Kanzel kann man viel sagen, aber dann im Alltag. Ich habe es mir sagen lassen, und das als Beispiel zum Schluss, dass angeblich orthodoxe Juden die Gewohnheit haben, Gott für alles zu danken. Steigen Sie das Taxi, sagen Sie Danke für dieses Taxi, putzen Sie die Zähne, sagen Sie Danke für die Zahnbürste, Danke für Elmex oder was auch immer. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft. Ich weiß auch nicht, wie es in der Praxis aussieht. Und ich plädiere auf gar keinen Fall für Gesetzlichkeit oder für eine neue Bürde. Aber der Gedanke dahinter finde ich gar nicht einmal so schlecht. Nämlich bewusst auch Gott zu danken. Denn das ist dein Wille geschehe in die Praxis umgesetzt. Was auch geschieht, dass wir unseren Herrn Danke sagen. Oder dass wir dir sagen, dir sei die Ehre in allem, im Alltag. Dass wir wieder bewusster danken. Bekannt ist dieser Spruch. Ich habe es das erste Mal, glaube ich, von Wilfried Plock hier auf dieser Kanzel gehört und nie mehr vergessen. Es ist ein sehr bekannter Spruch. Ihr kennt ihn sicher, weil er so wahr ist, ist er auch so bekannt. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Die ersten drei Bitten des Vaterunsers bestätigen es. Danken wir doch Gott wieder mehr für alles, was er uns gibt und stellen uns damit unter seinem Willen. Ein Prediger aus alter Zeit, er soll es so sehr zur Gewohnheit gehabt haben, Gott in allem die Ehre zu geben, also bei allem, was war, immer wieder, Ehre sei Gott in allen Dingen, Ehre sei Gott in allen Dingen, was auch geschah, auch in seinem Leben, Ehre sei Gott in allen Dingen, dass wie automatisch seine letzten Worte waren auf seinem Sterbebett, Ehre sei Gott in allen Dingen. Und möge es doch auch bei uns so sein. Es ist so, Gewohnheiten prägen unser Leben. Und daher ist dieser Vorschlag, nein, es ist eigentlich kein Vorschlag gewesen, dieser Befehl von diesem altchristlichen Schriftstück, dreimal am Tag das Vaterunser zu beten, gar nicht so verkehrt. Ich befehle es euch nicht. Aber es ist eine gute Gewohnheit, auf dem Herzen zu haben, jetzt auf die drei ersten Bitten bezogen, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dass, wenn man uns mitten in der Nacht aufweckt, übertrieben gesagt, und wir sind noch ganz schlaftrunken, und man schüttelt uns, und das Erste, was rauskommt, ist, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dass das unser ganzes Wesen, unser ganzes Denken, unser Herz bestimmt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Ich möchte beten und danach singen wir noch ein Lied und bitten dann um den Segen unseres Herrn. Vater im Himmel, ja, das möchte ich selber auch wirklich beherzigen, so zu beten, so zu denken auch, wie dein Sohn und unser Herr Jesus Christus uns beigebracht hat, dass dein Name geheiligt wird, auch in meinem Leben, dass dein Reich komme, auch in meinem Leben, dass dein Wille geschehe, auch in meinem Leben, Herr. Hilf uns alle dabei, auch in dieser Haltung zu leben, immer mehr auch so zu beten, dass wir auf dich blicken, dass du unser Sein bestimmst, Herr. Denn das ist das Beste, auch für uns ganz persönlich. Geh du doch auch mit uns in dieser Woche, Herr. Stärke uns, gib, was wir brauchen. Ich danke dir, dass du da bist, dass du treu bist und dass du für uns sorgst. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen.